Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten. Ich bin Barbara Bredner. Mein Ziel ist mehr Klarheit in der Datenanalyse für Ingenieurinnen und Ingenieure und alle anderen, die in der Industrie mit Daten zu tun haben. In der letzten Folge war das Schwerpunktthema die Messunsicherheit und das ist sicherlich ein Aspekt der Datenqualität. Dieses Mal geht es etwas allgemeiner darum, wie Datenqualität bewertet werden kann, welche Kriterien es gibt und was es denn heißt, eine hohe oder auch eine niedrige Datenqualität zu haben. Ganz klar ist es natürlich so, wenn ich eine niedrige Datenqualität habe, dann sind die Ergebnisse aus der Auswertung, aus der Analyse auch entsprechend unsicher. Das heißt also, ich kann mit schlechten Daten auch keine bombastisch guten Aussagen machen. Deswegen ist es wichtig, dass ich im Vorfeld weiß, wie hoch ist meine Datenqualität, damit ich das entsprechend berücksichtigen kann bei der Auswertung oder auch vielleicht sogar neue Daten aufnehmen kann, von denen ich dann eher weiß, dass die Datenqualität hoch genug ist. Dafür muss ich natürlich wissen, was für Kriterien es überhaupt gibt. Und da haben sich in den letzten Jahren unglaublich viele verschiedene Ideen entwickelt, was bewertet werden soll und wie es bewertet werden soll. Einige davon finden Sie auch in den Shownotes. Da finden Sie auch eine Tabelle, wo Sie meine Kriterien, also die, die ich für besonders wichtig halte, in der Übersicht mit entsprechenden Bewertungskriterien haben. Was denke ich also, was gehört dazu? Das erste ist natürlich, ich muss mir überlegen, die Daten, die ich mir holen will oder die ich jetzt vorliegen habe, sind die aktuell, immer bezogen auf meine Fragestellung oder mein Problem? Zeigen die also den aktuellen Prozess, den aktuellen Versuchsstand? Sind die erhoben worden mit den entsprechenden Werkzeugen, die auch jetzt verwendet werden? Passen die Zeichnungen und so weiter und so fort? Der nächste Punkt ist die Messsystemanalyse. Und auch da ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt eine? Wir hatten ja in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass es sehr häufig so ist, dass gar keine gemacht wird, wenn man denkt, naja, das ist doch kalibriert und war teuer, das muss reichen. Da können Sie gut nochmal reinhören, wenn Sie wissen wollen, was genau da die Kriterien waren. Also wichtig ist, dass Sie wissen, wie hoch ist meine Messunsicherheit, gerade für die Zielgröße, also für das Merkmal, was mich am Ende interessiert, wie zum Beispiel die Bauteilbreite oder die Frage, wie dicht ist meine Verbindung oder wie belastbar. Ja, die sind die Zielgrößen oder manchmal nennt man die auch Ys, Qualitätsmerkmale, alles unterschiedliche Begriffe. Dafür sollten Sie immer wissen, wie hoch Ihre Messunsicherheit ist, denn am Ende des Tages ist das ja die entscheidende Größe, mit der Sie entscheiden, funktioniert gut, funktioniert noch nicht gut, wie halten wir die Toleranzen ein und so weiter und so fort. Auf jeden Fall empfehlenswert sind auch Messunsicherheitsbewertungen für alle Einflussgrößen oder für alles, was Sie an Begleitgrößen zusätzlich untersuchen wollen. Also zum Beispiel Temperatur und Druck, die in einem Versuch oder Prozess eingestellt sind, oder auch Begleitgrößen wie Klimadaten. Nach meiner Erfahrung ist ganz oft die Messunsicherheit ein viel größeres Problem als die Einstellbarkeit von Einflussgrößen oder die Qualitätsmerkmale selber. Und gerade wenn Sie das Gefühl haben, wir haben eigentlich schon alles ausprobiert, nur die Messunsicherheit noch nicht, ist das ein hervorragender Ansatzpunkt. Das nächste Kriterium ist die Frage, wie gut komme ich an die Daten denn überhaupt dran? Also, was ist meine Datenquelle und was ist mein Datenformat? Habe ich da etwas in Papierform oder als eingescanntes Dokument? Ja, gerade so, wenn man Messberichte hat, eingescannte PDFs sind da sehr häufig, aber natürlich schwierig in der Verarbeitung. Das heißt, da muss sehr viel mehr Vorverarbeitung stattfinden, bis das in die Analyse eingehen kann. Besser ist es natürlich, wenn das Ganze schon mal in Datentabellen vorliegt, also sowas wie Excel, CSV, TXT, weil es dann einfacher ist, das in eine Auswertung zu bringen. Und natürlich, ja, Königsklasse Data Warehouse oder zumindest eine Betriebsdatenerfassung, also eine zentrale Datenbank, aus der diese ganzen Sachen rausgezogen werden können und günstigenfalls gleich auch eine Beschreibung da dran steht. Ja, also dass da nicht nur steht Temperatur, sondern dass da auch steht, was ist denn der normale Wertbereich, welche Temperatur ist es genau, also mit welchem Sensor wird das aufgenommen und so weiter und so fort. Wenn Sie sich jetzt fragen, wer hat denn sowas? Aus meiner Erfahrung tatsächlich noch nicht so richtig viele Firmen, die hier in Deutschland mit Datenanalyse etwas machen. Natürlich gibt es hier auch wieder Vorreiter. Ja, es gibt einige große Namen, die immer mal wieder vorkommen, die sich in dem Bereich schon sehr viele Gedanken gemacht haben und sehr viel investiert haben und insofern natürlich heute viel besser an die Daten rankommen und eine viel höhere Datenqualität haben. Alle anderen sind da noch auf einem guten Weg. Neben der Datenquelle und dem Datenformat ist natürlich auch die Art und Weise, wie die Daten gesammelt werden, ein entscheidendes Kriterium dafür, wie hoch die Datenqualität ist. Also es ist ja die Frage, ist das etwas, was rein manuell passiert, indem ich zum Beispiel Messwerte aus einem PDF abtippe, mit den bekannten Fehlerquellen, dass ich irgendwelche Zahlen vertausche oder das Komma verrutscht oder ich einfach die falsche Zahl eingebe. Ja, doppelte Erfassung ist an der Stelle ziemlich gut. Natürlich, wenn man ein gutes Scanprogramm hat, was das automatisch die Zahlen, die Informationen aus dem PDF zieht, ist das auch eine schöne Lösung. Sehr oft ist das aber nicht vorhanden. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kommt das, was in dem Papier steht oder in dem Scan steht, in ein auswertbares Datenformat. Wenn das Ganze teilautomatisiert ist, dann haben wir halt unterschiedliche Datenquellen, zum Beispiel die Auftragsdatenerfassung, Wareneingang, Qualitätskontrolle und dann haben wir dazu unseren Prozess oder unseren Versuch und das muss irgendwie miteinander verbunden werden. Aber es liegt eben alles schon in einem elektronischen Format vor. Und klar, auch hier ist es so, wenn das Ganze automatisiert erfasst wird und alles in ein System reinläuft, in ein Data Warehouse oder Data Lake, ist das schön. Meistens ist man noch nicht so ganz so weit. Aber schön wäre natürlich schon, wenn diese Daten alle automatisiert vorliegen würden. Wie gesagt, meistens tun sie das nicht. Aber es ist ja auch immer ganz gut zu wissen, wo könnte man denn hinkommen, wenn man sich wirklich an der Stelle aufmacht und etwas deutlich besser macht als das, was heute der Fall ist. Ganz oft Insellösungen. Jeder hat so seine Excel-Tabelle und das zu verbinden ist oft sehr aufwendig und sehr frustrierend. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Frage, wie viel Werte oder wie viel Versuchsdurchläufe, wie viel Prozessdurchläufe habe ich überhaupt zur Verfügung? Und ist diese Anzahl ausreichend für das, was ich machen will? Es gibt Methoden, die sind da relativ sparsam, was ihre Anforderungen an die Datenmenge angeht. Ja, wenn ich also zum Beispiel nur vergleichen möchte, Mittelwert mit Material 1 gegen Mittelwert mit Material 2, will zum Beispiel gucken, ob die mittlere Länge meines Bauteils abweicht, das braucht im Allgemeinen nicht so viele Werte. Wenn ich dagegen Prognosen machen möchte oder auch Ursache-Wirkungsbeziehungen untersuchen möchte, dann brauche ich natürlich sehr viel mehr an Daten, um da gute Aussagen zu machen. Sehr viel mehr heißt nicht, dass Sie Tausende von Durchläufen brauchen. Das heißt einfach nur, dass es tendenziell mehr ist als für einen einfachen Mittelwertvergleich. Sprich, je komplexer die Methode, desto mehr Daten brauche ich dafür. Es gibt aber keine magische Grenze, wo man sagen kann, ab da ist immer gut oder darunter ist immer schlecht. Es gibt Auswertungen, die funktionieren mit einer Handvoll Daten und es gibt andere, die brauchen mehrere hundert oder mehrere tausend. Das lässt sich so allgemein nicht sagen. Außer dass je komplexer, desto mehr Daten schon ein ganz guter Maßstab sind. Wenn ich mir Gedanken über meine Anzahl Werte mache, sollte ich auch mal gucken, wie sieht das denn mit den fehlenden Werten aus? Ja, vorausgesetzt, ich habe die Daten schon vorliegen, sollte ich mir das natürlich angucken und gucken. Erstmal, gibt es fehlende Werte? Und wenn es welche gibt, haben die eine Struktur? Also fehlen zum Beispiel immer die Messwerte von der Nachtschicht. Oder die Messwerte, die eigentlich montags hätten aufgeschrieben werden müssen. solche Strukturen sind immer besonders fies, denn die sagen, ich habe keinen vollständigen Einblick darin, was mein Versuch oder was mein Prozess macht. Und das ist immer schlecht, weil wenn wir auf einem Auge blind sind, naja, dann sehen wir halt nicht so viel. Und dann sehen wir auch nicht die Gesamtheit des Versuchs oder Prozesses, sondern eben nur den Teil, wo wir auch Daten haben. Und deswegen ist es wichtig, am Anfang zu gucken, gibt es da irgendwelche Strukturen, irgendwelche Muster? Und natürlich sollte die Anzahl der fehlenden Werte auch nicht unglaublich groß sein. Insbesondere, wenn es automatisch aufgenommene Messwerte sind, würde es mich sehr wundern, wenn da so viele Werte fehlen. Meistens ist das eher ein Problem, wenn manuell Werte eingetragen werden, dass zum Beispiel nicht gemessen wurde oder nicht eingetragen worden ist und so weiter. Neben der Anzahl fehlender Werte ist natürlich auch immer die Frage, habe ich überhaupt die richtigen Spalten in meinen Daten? Also die richtigen Merkmale über einen ausreichend langen Zeitraum? Auch hier wieder verglichen damit, was will ich denn eigentlich herausfinden? Ja, wenn es mir um einen kleinen Einblick geht und ich nur wissen will, was ist letzte Woche passiert, ist mein Zeitraum natürlich auch letzte Woche. Wenn ich eine Aussage machen möchte über die letzten 10 Jahre, brauche ich Werte aus den letzten 10 Jahren, weil das sonst natürlich nicht funktioniert. Das heißt, ich muss mir auch immer überlegen, welches ist denn ein sinnvoller Zeitraum, damit das Ganze repräsentativ wird. Damit ich also eine Aussage über das machen kann, was ich da beschreiben möchte oder was ich analysieren möchte. An der Stelle ist es natürlich hilfreich, ein Ishikawa- oder Fischgrätendiagramm zu haben, wo diese ganzen Einflüsse alle mit aufgezeigt sind und wo wir uns dann angucken können, was davon ist in den Daten vorhanden, was können wir grundsätzlich noch hinzufügen, liegt vielleicht jetzt noch nicht vor, aber ist erreichbar, in erreichbarer Nähe. Und bei welchen Merkmalen müssen wir einfach sagen, das wäre schön, wenn wir die hätten, wir haben sie aber leider nicht. Das ist immer sehr bitter, wenn man sowas feststellen muss. Auf der anderen Seite ist es dann die Chance zu überlegen, brauchen wir vielleicht noch Messequipment, was uns ermöglicht, das zu messen? Oder brauchen wir einfach mehr Menschen, die da Messwerte aufnehmen können oder einen Prüfautomaten, damit wir das vollständiger haben? Neben der Anzahl Werte und der Vollständigkeit ist auch immer die Frage, wie strukturiert sind denn meine Werte? Strukturiert klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Raufasertapete, das ist damit nicht gemeint. Sondern die Frage ist immer, wie klar ist die Struktur aus Sicht der Auswertung? Nicht strukturiert ist zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie sind Videos im VHS-Format bis YouTube, alles was es gibt, Betamax und so weiter. Ich habe zwar die gleiche Idee, bewegte Bilder, vielleicht sogar alle mit Ton. Das Format ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist also nicht strukturiert und ist für die Auswertung am herausforderndsten, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren. Geht, wird aber dann echt schwierig. Teilstrukturiert ist sowas wie XML-Files oder JSON-Files, die dann einfach schon eine gewisse Struktur haben, die Struktur aber noch nicht direkt dafür geeignet ist, um damit Auswertungen zu machen. Wenn wir eher was Strukturiertes haben, Excel- und CSV-Dateien sind da so die Klassiker und natürlich auch andere Datenformate, dann ist immer die Frage, passt das schon zusammen? Ja, also wenn wir zum Beispiel auf der einen Seite Produktionsdaten haben und Versuchsdaten, und auf der anderen Seite schon die Idee haben, na, die Umgebungstemperatur müssten wir vielleicht auch berücksichtigen, dann wird der Datenlogger in einer anderen Abtastrate Werte aufnehmen, als unser Versuch läuft oder unsere Produktion läuft. Das heißt, wir haben zwar dann Daten, die auswertbar sind, aber wir müssen sie irgendwie noch zusammenkriegen, damit sie integriert sind. Ja, Königsklasse ist natürlich auch hier wieder, es gibt ein fantastisches Datenmodell, da hat sich jemand oder viele Menschen vorher viel Arbeit und Mühe gemacht und haben sich überlegt, was sollte da alles reinkommen und in welchem Zeitintervall sollten da bestimmte Sachen passieren und wie können wir das Ganze miteinander verheiraten. Ja, auch da gilt, wie beim Data Warehouse, es gibt Firmen, die haben sowas und die allermeisten stehen erstmal davor, wenn sie mit Daten anfangen, mit Datenanalyse am Anfang und da ein paar Schritte gehen wollen, dass sie feststellen, Mist, wir müssen uns ganz schön viel mit Datenvorbereitung beschäftigen. das, was diese Strukturierung und das Integrieren von Daten angeht, auch ausmacht, ist natürlich die sogenannte Granularität. Also wie genau wird das Ganze denn erfasst? Und auch da muss ich mir mal angucken, wie sieht das denn aus zum Beispiel mit der Anzahl Nachkommastellen? Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, das war halt so ein überwachter Bereich und die mussten ihr Laborequipment regelmäßig immer neu qualifizieren. Und dann ist irgendjemand hingegangen, hat gesagt, naja, also hier Anzahl Nachkommastellen, so viel brauchen wir gar nicht. Lass uns mal eine weglassen. Das war aus der Sicht dieses Menschen richtig, für die Auswertung hinterher ein massives Problem. Und weil das eben auch immer wieder ein Thema ist, werde ich da in den kommenden Wochen auch eine extra Folge zu machen. Wie viele Nachkommastellen braucht man denn eigentlich für eine Auswertung? Neben der Anzahl Nachkommastellen ist natürlich auch die Frage, wie oft wird etwas weggeschrieben, also die Abtastrate, wichtig für die Datenanalyse. Und klar, wenn ich jetzt eine Abtastrate habe, die sehr klein ist, also ich sehr, sehr, sehr viele Daten bekomme, dann ist das einerseits gut, weil ich ganz viele Daten zur Verfügung habe. Und andererseits muss ich mir natürlich dann aber überlegen, wie kriege ich das zusammen mit Versuchen, die vielleicht einmal in 10 Minuten ein Ergebnis liefern oder ein Produktionsdurchlauf, der alle 2 Sekunden was sagt. Und ich habe meinen Sensor, der mir alle 10 Millisekunden ein Ergebnis liefert. Das heißt also, auch darüber sollte ich mir einen Gedanken machen und gucken, wie genau kann ich denn überhaupt in meinen Daten Veränderungen erkennen, im Prozess oder im Versuch. Das sind also schon eine ganze Menge Kriterien, die alle was mit Datenqualität zu tun haben. Und wir haben auch schon gemerkt, es gibt welche, die sind sehr viel aufwendiger als andere. Es gibt welche, die kann ich relativ einfach mal eben kurz ankreuzen und sagen, ja, das ist so und so. Und es gibt andere, wo ich dann gleich feststelle, so, wenn ich das nicht habe, dann kann ich meinen Daten gar nicht unbedingt vertrauen, weil ich nicht weiß, ob das, was da steht, auch aussagekräftig ist. Wenn ich meinen Daten aber nicht vertrauen kann, dann kann ich auch meiner Analyse nicht vertrauen. Und dann sind die Ergebnisse bunte Bildchen und interessante Zahlen, die aber nicht zwingend eine Aussagekraft haben müssen. Geht so ein bisschen in, könnte Arbeit für die Tonne sein. Und davon würde ich Ihnen auf jeden Fall abraten. Insofern ist meine Empfehlung ganz klar, schauen Sie sich an, wie hoch ist die Datenqualität in Ihren Daten. Und wenn Sie feststellen, ist nicht so hoch oder ist nicht ausreichend hoch, dann machen Sie was, dass es besser wird und nehmen dann neue Daten auf. Es gibt keine Möglichkeit, aus Stroh Gold zu spinnen, also zumindest nicht im echten Leben, im Märchen ja schon. Das heißt, wenn Sie schlechte Daten haben, dann gilt immer das GIGO-Prinzip. Garbage in, garbage out. Wenn ich Müll oder Mülldaten irgendwo reinstecke, dann kommt da auch nur Müll bei raus. Das wird nicht unterwegs die bunte Blumenwiese mit dem zarten Duft. Insofern ist Datenqualität auch sehr wichtig. Was natürlich auch immer dann auftaucht als Frage ist, wenn man sich die Daten anguckt, jetzt haben wir hier Werte, die sind irgendwie ein bisschen weiter weg. Extremwerte, Ausreißer und so weiter. Und das zu bewerten, das wird dann das Thema von der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir Ihre Fragen, Ihre Anregung oder auch Ihre Kritik gerne an post@irgendwasmitdaten.io. Bis dahin viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.